Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Ja, halli, hallo, hallöchen. Der Fußball-Podcast mit Stammtisch-Expertise ist wieder am Start für euch. Dreierkette VBH und ich mache das wie jede Woche nicht allein. Ich begrüße im wunderschönen Süddeutschland den Mann mit blauen Augen. Nee, mit eher eigentlich nur einem blauen Auge. Er sieht hinter jeder Schiedsrichterentscheidung in der Champions League direkt eine Verschwörungstheorie. Er ist sozusagen der Xavier Naidoo von Dreierkette VBH. Halli, hallo, lieber Brian.
Was geht, Diggas? Nee, schön euch zu hören. Grüße gehen raus, aus Konstanz raus, aus dem grauen, kalten, schlecht aussehenden Konstanz raus nach Berlin. Ich hoffe, euch geht's gut.
Uns geht's gut, mir geht's zumindest gut. In Berlin scheint jetzt wieder die Sonne, nachdem gerade eben die Welt untergegangen ist. Das kann der andere Mann hier in der Leitung mit Sicherheit auch bestätigen. Wenn er aus Brasilien kommen würde, würde er C. Ähnle heißen und wäre Anfang der 2000er von Rainer Kallmund bei Leverkusen verpflichtet worden. Aber er heißt nun mal C. Ähnle, deshalb sitzt er bei Dreierkette VBH. Und das ist auch gut so. Deshalb hallihallo, lieber Hannes, Grüße nach Neukölln.
Ja, lieber Walle, lieber Noah, schön euch wieder zu sehen. Walle, gratuliere dir zu der überragenden Überleitung zu mir. Ich glaube, du hast gemerkt, als gerade Noah über das Wetter in Konstanz gesprochen hat, muss ich sagen, in Berlin war es heute auch recht kacke. Ich bin kurz aus dem Haus, um mir Mittagessen zu holen und da hat es einfach geschneit, gehagelt, geregnet, keine Ahnung, was es war. Es war einfach nur sehr, sehr ekelhaft, aber jetzt scheint auch die Sonne und ich freue mich extrem. Nicht nur, dass die Sonne scheint, sondern auch, dass wir drei uns wieder gefunden haben. Ich habe das Gefühl, es ist zu lang her. Also es ist zwar nur eine Woche her, aber mir kommt es so wie vor 15 Tagen, als wir jetzt mal gesprochen hätten.
Safe. Geht mir auch so.
Ja, die Woche ist dann doch lang und letzte Woche eben noch mit Gast hatten wir dann gar nicht so viel Zeit miteinander zu schnacken, weil wir uns dann doch ein bisschen verquatscht haben mit unserem Interviewgast, wo man nochmal sagen muss, das hat aber auch wirklich viel Spaß gemacht. Da hätten wir noch ein bisschen länger quatschen können.
Ja.
Aber jetzt die Woche, mir ging es genauso, Hannes, Brian, ich konnte die Woche auch kaum erwarten, ich konnte den Montagabend kaum abwarten, deshalb bin Gott froh, dass wir jetzt wieder da sitzen und alles einordnen können. Aber zunächst interessiert mich, was geht bei euch gerade eigentlich überhaupt so ab? Brian, dich habe ich gefühlt seit Monaten nicht gesehen. Was tust du eigentlich gerade in deinem Leben?
Das ist eine gute Frage. Ich finde das immer sehr lustig, weil wir sehen uns ja schon jede Woche, aber man sieht sich halt irgendwie so halb. Also manchmal reden wir noch nachher auf der Aufnahme, aber selten eigentlich privat.
Ich ganz kurz, Noah, da muss ich dir ein bisschen die Schuld in die Schuhe schieben, weil Walle und ich haben sehr oft Bock, nach der Aufnahme noch ein bisschen zu schnacken und über unser privates Leben zu quatschen. Und du hast seit einigen Monaten das hier zu einer Arbeitsbeziehung etabliert. Wir sind Kollegen mittlerweile. Weil wenn es heißt, okay, wir sind durch, keine Ahnung, Text geschrieben, Folge hochgeladen, dann sagst du, alles klar, ciao Jungs. Ja so, okay, ciao Noah, pass auf dich auf.
Ja. Muss ich ihn kurz in Schutz nehmen? Stimmt nicht immer. Also Hannes, wir haben auch ab und zu nur Montagabend Verabredungen. Aber es stimmt, es wurde zeitweise, war es mehr ein Business-Call als hier ein Dreierkette VBH-Freundschafts-Call.
Genau. Ja, das stimmt. Aber dafür freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir dann kommende Woche ein offizielles Business-Meeting haben, dann live. Ich werde mir da, ich weiß nicht, Samstag zwischen 14 und 16 Uhr habe ich noch freie Zeit.
Ich weiß nicht, haben wir uns eigentlich darüber Gedanken gemacht? Wir sehen uns ja in 5 Tagen.
Ja, willst du damit anspielen, dass wir ja eine Aufzeichnung zusammen machen könnten?
Ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, oder?
Ja, fände ich aber auch ein bisschen random, zumal wir ja in größerer Gruppe unterwegs sind, uns dann eine Stunde zurückzuziehen und hier Kacke zu labern.
Also worauf ich mich schon freue, das können wir jetzt auch on-air klären, ich will auf jeden Fall wieder à la VfL Wolfsburg Aufnahme wieder aus dem Stadion machen, weil man kann ja auch jetzt verraten, dass wir am kommenden Samstag den Inter Mailand FC besuchen. Im Giuseppe Meazza Stadion, wie es bei Inter Mailand heißt. Und ich freue mich riesig, muss ich sagen, weil das ist so ein Fußballtempel, den ich schon immer mal sehen wollte. Vor allem mit euch beiden das zu machen, ist natürlich schon, das tut gut, freue ich mich schon sehr drauf. Und da freue ich mich auch drauf. Also, ich meine, VfL Wolfsburg Stadion Experience kann man schwierig toppen. Vielleicht kommt's dran.
Walle, was war das?
Ich weiß nicht, bei mir war der gerade beide weg.
Okay, nee, wir haben dich gehört, du hast aber mit einem Satz aufgehört und das war so ein Cliffhanger, deswegen dachte ich, du willst irgendwas anspielen.
Das schneiden wir raus. Nee, ich wollte nur sagen, ich freue mich auch riesig auf das Stadion und der Vergleich mit Wolfsburg, der passt eigentlich ganz gut, weil Alkohol wird es auch keinen geben.
Echt? Ist keiner aus?
Ich glaube, in Italien, im italienischen Stadion gibt es auch kein Bier, oder?
Ich war noch nie im italienischen Stadion, ich kann es nicht bestätigen. Aber was ich sagen muss, ich nehme da Wolfsburg ein bisschen in Schutz. Ich mag so Events, das liegt vielleicht daran, dass ich älter werde, wenn es easy ist. Und Wolfsburg war ja easy, weißt du, wir sind da hingelaufen, keine Schlange, Security war easy, Plätze waren easy, rausgehen war easy. Die letzten 3-4 Mal Olympiastadion war Pain.
Ja, weil wir halt aber auch im Gästeblock von Schalke standen.
Ja, aber ich war gegen Kiel. Was gegen Kiel? Ja, genau, vor Anfang des Monats war ich gegen Kiel. Stand ich auch 30 Minuten am Eingang, weil es einfach nicht voranging.
Aber da habe ich mich ja schon mal drüber ausgelassen, das ist immer ein Pain im Olympiastadion. Das ist immer nervig. Merkst du schon, wie Brian rumfuchtelt? Er wird schon wieder nervös. Er hat schon wieder keinen Bock mehr hier auf das Intro, auf das Vorgeklinkte. Der will nur seinen Schmarrn loswerden.
Ja, wie gesagt, es ist eine Arbeit. Den Business Call fertig kriegen. Es ist so ein Meeting, ganz kurz. Meetings sind für Meetings da, die gibt es eigentlich gar nicht wirklich.
Wie ja gerade auch diese Handbewegung, weißt du, wie in so einer toxischen Unternehmensberatung, der Senior Consultant so: Ja, komm Leute, ich habe einen Anschlusstermin, auf geht's.
Genau, so.
Ja.
Geht's gut, ja, ich kenne euch. Ja, ihr zweifelt mit mir im Bachelorstudium, oder? Ja, genau, Noah, das waren wir.
Ey, geil, Alter, geile Scheiße.
Also gut, damit Noah Ruhe gibt, ist jetzt auch okay. Dann, wirklich, Noah, nee, jetzt hast du den Scheiß. Wir machen jetzt hier deinen komischen Bumper rein. Anpfiff, los geht's, Fußball. Jetzt hat er wieder strahlend blaue Augen, gefreut sich riesig, jetzt geht's zum Fußball. Noah, komm, dann fang doch du diese Woche einfach mal an. Was brennt dir denn, was liegt dir so auf dem Herzen, musst du unbedingt loswerden?
Wir können ja so ein bisschen, sag ich mal, chronologisch starten, weil nach dem Gespräch mit Julius ging ja die Champions League praktisch direkt los. Und das war, muss man sagen, gerade für unsere deutschen Vereine eine sehr interessante, spannende Woche. Ich würde sagen, die Premier League hat in dieser Woche ihren Anspruch verloren, eine der wirklich krassen Ligen zu sein, was auf internationalem Parkett zumindest bedeutet. Man muss sagen, ich glaube, jeder hat es mitbekommen. Bayern hat Arsenal rausgehauen und Dortmund hat tatsächlich Atletico Madrid in einem wirklich krass geilen Spiel. Das muss man einfach wirklich sagen. Ich habe selten oder lang nicht mehr so ein Spiel gesehen, was mich so emotional mitgenommen hat. Atletico rausgehauen und wirklich, ich sag's wie es ist, Wembley rückt näher. Und Paul Breitner in Rüstung rückt auch näher und darauf freue ich mich.
Ich muss nur ganz kurz, Hannes, bevor wir jetzt zu tief in das Spiel einsteigen, Hannes muss man erstmal fragen, hat er überhaupt was gesehen? Er hat nämlich die glorreiche Idee gehabt, zum Bayern-Spiel in die Magnetbar zu gehen, wie circa ganz Berlin. Und da interessiert mich jetzt, wo im Keller auf dem Boden er saß und ob er überhaupt was gesehen hat.
Ich muss sagen, ich hatte Gott sei Dank sehr engagierte Begleitung dabei. Kumpels aus Ecuador waren da. Und wir hatten abgemacht, dass wir straight nach der Arbeit dahin gehen. Das heißt, die saßen um 18.15 Uhr schon in der Magnetbar. Und das Spiel wurde um 21 Uhr angepfiffen. Ich war dann um kurz vor 19 Uhr da. Also saß ich auch 2 Stunden vor Spielbeginn. Es war eine sehr geile Atmosphäre. Noah, du kennst die Magnetbar. Wir haben da das Dortmund-Bayern-Spiel gesehen, als es 2-2 ausgegangen ist.
Schlotze, Alter. Schlotze, die Legende.
Es war eine geile Stimmung. Und wir saßen, wenn du reinkommst auf diesen Treppen rechts, du kommst rein, links gehst runter und dann auf diesen Treppen rechts. Also ich meine nicht die Tribüne hinten, weil der Rest war schon full. Das war krass. Es war wirklich krass. Und also die Leute haben sich da auch irgendwann mal haben sie gefragt, ob zwischen mir und meinem Kumpel noch Platz ist. Und da hat kein Löschblatt reingepasst, weißt? Und dann kam so Marius, weißt, so Hühne und meinten, kann ich mich da hinsetzen? Und ich so, ja, Bro, wo denn?
Auf deinen Schoß.
Und die so, da ist Platz. Und die, wo ist da Platz, du Lelek? Nee, aber es war eine sehr geile Atmosphäre bei dem Spiel. Aber ich denke, ich spreche da nur zu. Ich würde das auch gerne chronologisch machen. Vor allem, weil das BVB-Spiel war wirklich um einiges interessanter als das Bayern-Spiel. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich 2 Treffer vom BVB gefeiert habe. Also ich bin wirklich aufgestanden und habe gesagt, geil. Ich muss sagen, wir sind alle am Borsigplatz geboren.
BVB 09! 100.000 Mitglieder!
Nein, wir sind 100.000 Freunde, ein Verein oder sowas.
Ja, ich muss dauernd an Niklas Neo denken, wirklich. Der begleitet mich. Niklas, ja, wenn du es hörst, Ehre.
Nee, war echt sehr geil, aber ich danke, das können wir ja mal jetzt à la Dreierkette VBH ein bisschen ins Detail analysieren, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich die Dienstagsspiele gar nicht gesehen habe. Ich habe nur die Mittwochspiele gesehen. Ja, es ist unmöglich. Ich kann mir nicht 7 Tage die Woche Fußball blockieren. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, das stimmt.
Geht halt nicht. Und dann habe ich mir eben den Dienstag gespart, weil ich mir dachte, die Zecken, die interessieren mich jetzt eh nicht so wirklich. Deshalb muss ich auch mal kurz die Euphoriebremse drücken. Ach, das tut ein bisschen weh.
Als Schalke-Fan,
also, als Schalke-Fan safe sehe ich auch wirklich, das kann man denen auch nicht jetzt, also da muss man auch Rivale genug sein, das denen nicht zu gönnen. Aber jetzt wirklich mal als neutraler Fan, das muss ich einfach mal sagen, diese Mannschaft hat in diesem Spiel wirklich alles gerissen. Es war einer dieser magischen Nächte, von denen man immer redet, wo Marcel Sabitzer zu Prime Leon Goretzka geworden ist.
Ist ein Marcel fucking Sabitzer, Alter. Der Typ, das ist auch so krass jetzt. Ich finde es halt irgendwie so, ich habe mir dann die Highlights angeschaut und ich dachte mir, ist auch so typisch Dortmund eigentlich. Direkt mal schön wunderbar in Führung gegangen und dann zack, direkt die Führung verspielen. Und dann dachte ich mir so, ja, das wäre jetzt so klassisch Dortmund, wenn sie das jetzt noch verzocken. Gegen eigentlich auswärtsschwache Madrilenen. Von Atletico. Sagt man auch bei Atletico auch Madrilen oder sagt man das nur bei Real?
Man sagt es, also wenn du, ich klugscheiße jetzt mal ein bisschen und ihr beide könnt davon profitieren, dass ein Spanischsprachiger hier ist. Die Madrilen.
Was? Bist du Spanisch? Also ich weiß nicht. Sprichst du Spanisch?
Also die aus Atletico. Hey, ich dachte, du kommst aus dem Schwarzwald. Kommst du aus Heidelberg, hast du letztes
Mal gesagt. Kommst du aus Heidelberg, Digga? Nee, von Heidelberg. Um die Ecke bei Heidelberg, komm her.
wenn wir das hier richtig ausdrücken wollen, die Atletico Madrid-Fans nennen sich selber Colchoneros. Weil das war früher die Region, wo die herkommen. Deswegen lass mal richtig cool sein. Und wir nennen sie jetzt hier im Podcast auch Colchoneros.
Brian, wie nennen wir sie?
Ach, Bastarde. Nee, Spaß. Ist ja auch nicht witzig eigentlich. Nee, also ich muss sagen, man muss ja auch dazu sagen, Atletico hat Inter Mailand rausgekickt. Die sind wirklich ziemlich krass gewesen diese Saison. Also haben eine sehr starke Mannschaft, werden wahrscheinlich italienischer Meister. Und dementsprechend, also, das ist schon eine starke Leistung. Und gerade eben, du sagst, hast angesprochen, ich habe nach dem 2-2 gedacht, oje, jetzt Dortmund Classic, Edin Terzic Masterclass 5-2 verlieren. Aber eben, ich glaube auch, man hat ein bisschen Glück im Spiel gehabt, dass halt eben diese zwei Tore perfekt kamen. So, also dieses 3-2 aus dem Nichts, Fülle, plötzlich 10 von 10 Spielern dieser Abend da.
Was ein kranker Kopfball.
Ja.
Komm, den macht er nie wieder.
So. Das war wie Ronaldo dagegen bei Juventus, ja, gefühlt.
Das macht er nie wieder. Und auch Sabitzer haut nie wieder so eine Flanke rein.
Das war's. Also ich finde, Sabitzer war schon immer ein krasser Spieler auch bei Leipzig. Und ich finde, bei Bayern hat er nicht sein Potenzial ausgeschöpft. Aber man hat schon das Gefühl, dass er schon sehr gut ist. Ne?
Ja.
Also es sei ihn auf jeden Fall vergönnt und es ist wirklich krass zu sehen, wie jetzt halt echt dann zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale stehen. Und also bei Bayern hättest du es halt einfach aufgrund der ganzen Unruhen nicht erwartet, mit dem ganzen Gedöns, was da jetzt alles war, mit den Trainerwechseln, mit hier der vorzeitigen Vertragsauflösung mit Tuchel während der Saison und er bleibt trotzdem, das hättest du einfach nicht erwartet so. Aber bei Dortmund hättest du es halt einfach wirklich einfach, also das hättest du mir ja nicht sagen können, dass Dortmund ins Champions League Halbfinale kommt, ist eigentlich auch ein Witz.
Ich weiß, dass ihr beide und auch alle 90% der Leute, die uns zuhören, halten nicht sehr viel davon. Es gibt aber so 2-3 Fußballleute auf TikTok, denen ich sehr gerne zuhöre. Con Furlong ist einer von denen, vielleicht kennst du den, Noah. Und diese 3-4 Leute haben alle, wirklich alle am Anfang der Saison, als Dortmund in die Todesgruppe gekommen ist, der Champions League, mit PSG, AC Mailand und Newcastle, haben alle gesagt, Dortmund erreicht nicht mal die Europa League. Also die haben alle gesagt, Newcastle ist einfach zu stark, PSG aufgrund der Einzelklasse und AC Mailand wird getragen von der Euphorie. Aber Dortmund ist Erster geworden. Hat
auch stark.
Also wirklich nicht unfassbar geil, aber effektiven Fußball gespielt. Und jetzt im Viertelfinale Rückspiel hat Mats Hummels an Leistungen von 2014 angeknüpft und haut plötzlich Pässe mit dem Außenriss raus. Also absoluten Respekt an diese Dortmunder Mannschaft.
Da dachte ich mir auch schon wieder so, muss er jetzt nicht doch mit zur Nationalmannschaft, weil das war halt echt schon wieder, boah, crazy, ey. Da dachte ich mir, Hummels on point.
Aber ich finde, über das Thema sollte man jetzt wirklich gerade nicht reden, weil das ist zu schwierig. Also ja, würde ich sagen, ja, aber ich glaube, da kann man keine richtige Antwort geben.
Ich habe auch keine Antwort. Ich habe dich auch nicht gefragt, ob du ihn mitnehmen würdest. Ich habe nur gesagt, die Frage
kam. Ja, klar, man könnte diskutieren. Ich habe das nämlich auch natürlich gedacht, aber ich war auch so, Bro, ich kann nicht nochmal diese Diskussion anfangen und dann wieder gegen Leverkusen oder die Woche drauf macht er wieder so einen horrenden Fehler oder so.
Ganz kurz, wer ist beim Eigentor geblieben? Also wenn jetzt Dortmund rausgeflogen wäre und Hummels hätte das unter anderem mit seinem Eigentor verursacht, würde sich jetzt keiner von uns die Frage stellen, ob wir ihn mitnehmen sollen, weißt?
Ja, aber ihr wisst alle, was das bedeutet. Riecht ihr schon der Beton, der angemischt wird? Das Gold, das gegraben wird für Edin Terzic Statue vom Stadion. Riecht ihr das schon? Ich rieche schon die Goldgräberminen im Kongo, die gegraben werden, um diese riesige 2 Meter große Statue aus purem Gold für den ewigen Edin, der für immer Dortmund-Trainer sein wird.
Ach, wir sind alle am Borsigplatz geboren.
Leute, ihr strapaziert meine Nerven hier, jetzt, wenn ich das mal so sagen muss. Ich habe ja wirklich ein, zwei positive Worte verloren über Dortmund, aber jetzt strapaziert es mich.
Wirklich, ich freue mich schon auf 20 Jahre Edin Terzic. We all know, we all know.
Er hält sich halt im Job.
Was willst du?
Was kann ich von dir erwarten und was brauchst du dafür?
Yeah. Du, niemand hätte gedacht, dass er mit den drei Fragen mal Dortmund ins Champions League Halbfinale bringt.
Ganz kurze Frage, die mir gerade in den Kopf kommt. Ne? Also ich kenne mich. Ich habe manchmal so eine Idee. So eine Fragenidee. Aber diese Saison ist doch schon irgendwie komplett crazy. So in allem drum und dran. Nazio. Champions League mit zwei deutschen Teams. Tuchel hin oder her. Dann irgendwie Leverkusen Meister. 11 Jahre Bayern, dann Leverkusen Meister. Stuttgart spielt eine verrückte Saison. Das ist doch, also irgendwie geht's ab, oder? Also im Vergleich ist gerade zur letzten Saison.
Was meint ihr? Wir haben uns ja die letzten Jahre immer wieder spannende Saisons gewünscht. Wir haben uns immer beschwert, dass alles langweilig ist. Und dieses Jahr ist viel, aber langweilig ist nicht.
Korrekt. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Bundesliga, sondern auch, wie Noah es gerade so ein bisschen angesprochen hat, für die Nationalmannschaft. Aber ich glaube auch europaweit haben wir ein paar Entwicklungen gesehen, die jetzt interessant sind. Weißt du, Girona hat eine geile Saison hinter sich oder noch mittendrin in der Liga. In England ist es zwar die Mannschaften, die immer da oben mitspielen in den letzten Jahren, aber trotzdem ein interessantes Titelrennen. Also es haben sich schon so ein paar Dinge ergeben. Die Europa League ist wirklich krank besetzt mit historischen Teams und auch die Conference League hat geile Paarungen. Also es ist wirklich eine interessante Saison. Und wie du sagst, weil wir haben uns das ja schon länger gewünscht.
Alter, Conference League, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich kann dir keine einzige Mannschaft nennen, die in der Conference League noch mitspielt.
Für Florentina zum Beispiel? Florenz?
Danke. Ich hab den Wettbewerb überhaupt gar nicht mehr verfolgt. Ich bin da komplett raus. Finde ich spannend. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Gut, dass du das sagst. Was ist eigentlich das Schönste daran, dass wir jetzt zwei deutsche Mannschaften im Champions League Halbfinale haben? Es ist der Beweis an die DFL, dass es keine Investoren braucht und man kann trotzdem europaweit noch mithalten. Ist doch schön.
Ja. Da muss man immer noch schauen, ob die Kausalität wirklich so zutrifft, aber.
Naja.
Also ganz kurz, die englische Liga wurde jetzt ein bisschen runtergeredet in den letzten Tagen in den internationalen Medien und auch vor allem von den deutschen Medien. Wir dürfen nicht vergessen, dass Manchester City wirklich unglücklich, in meinen Augen wirklich unglücklich gegen Real Madrid ausgeschieden ist. Manchester City hat ein stärkeres Spiel gespielt. Manchester City ist womöglich die besser eingespielte Mannschaft und Manchester City bleibt womöglich die stärkste Mannschaft in Europa. Kannst du jetzt, also Bayer Leverkusen natürlich überragende Saison, aber jetzt über die letzten Jahre hinweg war City schon eine Wucht und Arsenal hätte genauso gut gegen Bayern gewinnen können, wenn sie ihre Chancen genutzt hätten. Also das war wirklich minimal.
Jetzt hast du zwei Fässer aufgemacht. Also kommen wir erstmal zu City Real. Da muss ich sagen, die letzten Jahre, die Mannschaft, die gegen Real rausfliegt, fliegt immer unglücklich raus. Also es ist immer ein Mysterium, wie Real sich durch den Wettkampf durchboxt. Das ist auch nichts Neues, dass es irgendwie so läuft. Ich hätte es nur eben dieses Jahr überhaupt nicht so gedacht, nach dem 3-3 vor allem in Madrid, habe ich das überhaupt nicht kommen sehen. Und ich glaube, wenn sie nicht so früh 1-0 in Führung gehen, dann, glaube ich, verläuft das Spiel auch gänzlich anders. Deshalb, ich glaube, das war eher zu erwarten. Und bei Arsenal-Bayern, muss ich sagen, war vor allem jetzt im Rückspiel, fand ich Arsenal unfassbar schwach. Also da kam ja gar nichts, also wirklich nichts. Das war auch kein gutes Spiel. Also Bayern hat jetzt auch nicht sich mit Ruhm bekleckert, aber von Arsenal kam ja auch nichts. Also deshalb, da sehe ich jetzt irgendwie nicht so, dass Arsenal da so groß den Sieg auf seiner Seite hatte.
Wie gesagt, ich denke nur, dass wir diese Debatte so, hey, ist England ja wirklich jetzt eine große Liga und beste Liga der Welt, wie wir so oft zu sagen pflegen hier im Podcast, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Die haben in den letzten Jahren immer wieder interessante Mannschaften gehabt. Natürlich, ich finde es ein geiles Zeichen, vor allem an die Fans und ihre Proteste, dass sie recht hatten, so deutsche Mannschaften kommen trotzdem weiter, weißt, wir haben Leverkusen in der Europa League, wir haben zwei deutsche Mannschaften in der Champions League, wir haben wahrscheinlich nächste Saison, wenn alles klappt, sechs Mannschaften in der Champions League, also es sieht alles schon nach einer starken Vertretung der deutschen Mannschaften aus, ohne diesen ganzen Investoren-Deals.
Safe, also ich finde es immer, ich würde es auch niemals sagen, dass die Premier League eine ultra schlechte Liga ist, also ich finde es einfach nur schön, wenn die englischen Fans, die ja wirklich mit hin zu den unangenehmsten Fans der Welt gehören, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen mal gebracht werden. Und außerdem muss ich sagen, finde ich es auch manchmal auch ein schönes Zeichen, wenn man sieht, dass dass nicht nur Geld, weil das ist schon in England nochmal eine andere Rolle spielt, sondern auch eben guter Fußball oder schlaues Spielen zusammen dann auch funktioniert. Und ich habe manchmal das Gefühl, und das ist ja schon auch ein bisschen so mittlerweile normal, dass die englischen Vereine auf internationaler Ebene nicht so richtig krass performen, wie sie performen sollten, angemessen. Also wenn man es ihnen an ihren Ausgaben misst. Und ich habe das Gefühl, so richtig verstanden haben sie es nicht, wie andere Teams spielen, weil gefühlt spielen die immer noch wie gegen englische Teams. Aber checken nicht, wenn sich halt meine Mannschaft hinten reinstellt und ein bisschen abwartet, wie Tuchel es halt macht mit Bayern.
Die Beobachtung hatte ich irgendwie ähnlich und vor allem jetzt bei City Real dachte ich mir, dass irgendwie so ein bisschen City, hat man so das Gefühl gehabt, die sind das so übel taktisch angegangen und haben immer versucht, den richtigen Ball zu spielen und haben immer versucht, die richtige Entscheidung anzugehen und Real ist es halt einfach mit Leidenschaft und Bock angegangen und ich habe so das Gefühl, das war so ein bisschen der Unterschied am Ende des Tages, ist klar, das Rückspiel war ein Elfmeterschießen, da hat es nicht mehr viel mit Taktik und whatever zu tun, aber die 120 Minuten davor fand ich so ein bisschen, gerade bei Real siehst du das halt einfach immer wieder, die fighten halt einfach bis zum geht nicht mehr. Und bei City habe ich immer so das Gefühl, da ist kein Platz mehr für Leidenschaft, wenn man halt immer alles nur durchtaktiert. Und wenn man sich gerade die City-Doku anschaut, das bestätigt halt auch jedes Vorurteil über Guardiola, das man hat, also dass er halt wirklich der gefuchste Taktiker ist, der wirklich gefühlt jeden Pass davor eigentlich so einstudiert und eintrainiert und an der Flipchart mit denen durchgeht.
Eine Sache, die ich gelesen habe, die ich auch sehr interessant fand zu dem Punkt, ist, dass englische Mannschaften ab und zu auf europäischer Ebene Probleme mit einem entschleunigten Spiel haben. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber die Premier League ist eine sehr schnelle Liga. Es werden sehr viele lange Bälle gespielt, es werden sehr viele Bälle übers Feld gespielt, es wird viel über die Außenbanden gemacht. Deswegen, also die Mannschaften, die erfolgreich sind, haben meistens schnelle Außenspieler. Also es ist nicht das traditionelle Kick-and-Rush von den Engländern, aber es ist wirklich sehr schnell. Also im Vergleich zur Bundesliga, zur Serie A ist es extrem schnell. Aber alle Mannschaften stellen sich darauf ein. Und wenn du dann gegen Mannschaften spielst, die nicht darauf eingestellt sind, beziehungsweise die ein bisschen mehr eine Idee vom Game haben, dann haben die Probleme. Und jetzt klammere ich mal City da aus, weil wir haben gerade gesagt, die durchtakten halt das Spiel. Dann kriegen die englischen Mannschaften immer ein Problem damit. Das stimmt. Ja. Aber ganz kurz, so zum Anschauen ist, finde ich die Premier League super interessant, weil sie eben halt so schnell ist. Weil sie so, es geht einfach gefühlt viel, viel mehr aus, sogar wenn Crystal Palace gegen Luton Town spielt.
Ja, ich meine, klar ist natürlich der Unterhaltungswert der Liga größer vielleicht als der von der Bundesliga, auch was gerade eben die Meisterfrage angeht. Wobei auch da muss ich sagen, dass City in den letzten 6, 7 Jahren auch komplett dominiert hat. Ja. Mit Ausnahme von Liverpool einmal. Und ja, aber trotzdem, also ich finde es immer, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, warum es dieses Jahr ist. Ich glaube, ein Punkt bei mir ist, warum ich mich so sehr über Bayern und Dortmund freue, ist, dass weil Dortmund und Bayern in der Bulli so schlecht performen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man Bayern das dieses Jahr auch, sag ich mal, ein bisschen mehr gönnt, weil sie ja sowieso nicht Meister werden und sowieso nicht DFB-Pokalsieger. Und so irgendwie ist man da dann doch vielleicht ein bisschen mehr auf deren Seite. Und ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit der EM zusammen. Also die Vorstellung, dass wir am Ende Mai ein deutsch-deutsches Europa League, ein deutsch-deutsches Champions League Finale und vielleicht einen Europa League Sieger aus Deutschland haben. Boah, das pusht mich schon. Das wird mich schon krass pushen.
Ja, mit Sicherheit. Man hat so das Gefühl, dass so ein bisschen diese europäischen Nächte gerade bei Bayern so ein bisschen dadurch befeuert werden, dass sie eben in Deutschland, also auf nationaler Ebene, nicht so gut performen. Man hat so das Gefühl, dass sie halt so eben, ja, okay, wir kriegen das eine nicht, wir kriegen das andere nicht, aber dann hängen wir uns jetzt hier so richtig rein, wie es ja zum Beispiel bei, ich glaube, Schalke Europapokalsaison 1997, wo sie gewonnen haben, sah das, glaube ich, ähnlich aus. Bei Dortmund, als sie da die Champions League gewonnen haben, sah das auch ähnlich aus. Das ist halt, du gibst diesen, oder auch Frankfurt, als sie den Europapokal gewonnen haben, waren auch nicht überdurchschnittlich gut in der Bundesliga. Das gibt diesen europäischen Nächten unter der Woche nochmal so was ganz Besonderes mit. Deshalb könnte man die provokative Frage stellen, ob Bayern im Halbfinale der Champions League stünde, wenn sie in der Bundesliga auf Platz 1 wären und im DFB-Pokalfinale stünden.
Ich denke, die dreifache Belastung wäre an der Stelle der Saison auf jeden Fall bemerkbarer. Bayern hatte ja jetzt schon seit längerer Zeit nur eine zweifache Belastung und hat trotzdem viel mit Verletzungen zu kämpfen. Deswegen finde ich es eine extrem berechtigte Frage. Aber ich denke, dass es nichts an der Tatsache ändern würde. Also ich glaube, Bayern stand in keinem Moment so knapp davor auszuscheiden. Also ich denke, als Bayern gegen Lazio im Hinspiel 1 verloren hat, dachte ich mir, boah, fuck, wenn jetzt Lazio wirklich Bus hinten reinstellt, 90 Minuten in der Allianz Arena, dann ist aus. Aber gegen Arsenal hatte ich eigentlich nie Bedenken, dass es irgendwie schief gehen sollte. Deswegen, ich glaube, Bayern würde trotzdem dastehen, wo sie jetzt stehen.
Ich finde es auch krass, also sieht man auch, international hat man anscheinend nicht wirklich verstanden, wie gut die deutschen Teams dann doch sein können. Weil, also so die Videos, die man gesehen hat von Kate Upton und Michael Richards, also das war irgendwie das Bekannteste, war, die tippen halt, also haben alles falsch getippt.
Ja.
alles falsch, also wirklich. Und ich glaube, man unterschätzt einfach die mentale und die physische und aber auch die Spielstärke von den deutschen Teams.
Ja, und genau.
Generell, also auch bei der Nationalmannschaft ja auch. Und dann kommen ja auch immer so Vergleiche, wo dann irgendwie Flo Wirtz mit einem Joao Felix gleichgesetzt wird. Das sind halt einfach Spieler, die viel, viel besser eigentlich sind. Man versteht das halt nicht.
Komplett. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon durch sind, aber es gibt ein Spiel, über das ich auch noch gern sprechen würde, das haben wir noch nicht angesprochen, nämlich das PSG-Barcelona-Spiel. Falls ihr da Bock drauf habt.
Gerne. Hannes, du musst nicht nachfragen. Sprich einfach. Hast du mir aufgefallen, Brian? Hannes fragt immer so nach, darf ich darüber jetzt noch sprechen? Papa, Mama, ist das okay? Sprich doch einfach, Junge.
Ja, weil wenn ich jetzt ein Thema aufmache und keiner von euch beiden hat es gesehen, dann mache ich hier einen Monolog 3 Minuten und dann geht's weiter.
Ist doch okay.
Ja, okay, top.
So, okay. So kriegt ihr nachher
noch einen Monolog. Doch sonst auch immer.
So kriegt ihr nachher noch einen 10-Minuten Monolog über Elversberg gegen Schalke am Freitagabend.
Oh, schönes Unentschieden. Darüber muss man sprechen. ich wollte nur sagen, mich hat sehr gefreut, dass Barcelona nicht weitergekommen ist, weil wenn es eine Mannschaft gibt, die ich wirklich gefressen habe, dann ist es Barcelona. Sei es wegen der ewigen Rivalität Messi, Ronaldo und ich bin Ronaldo-Fanboy oder weil sie halt finanziell so komische Sachen gemacht haben oder weil sie Coutinho und Dembélé wirklich aus ihren Mannschaften rausgeekelt haben für viel Geld und dann hat es nicht geklappt. Aber mich hat es wirklich sehr gefreut, dass sie rausgeflogen sind und ich denke, PSG ist eine Mannschaft, auf die man aufpassen muss. Ich denke, auch wenn die wirklich nicht extrem gut eingespielt sind, Kylian Mbappé ist so fucking gut. Der Typ kann wirklich ein Spiel entscheiden. Und wenn der auftritt, sehe ich nicht Dortmund dem hinterherrennen. Ich denke, PSG steht im Endspiel und macht uns allen so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung fürs deutsche Endspiel.
Ich befürchte auch, sehe ich auch so, die sind schon sehr stark, auch was Physis angeht und so. Die haben dort, also man muss auch sagen, ein bisschen Glück gehabt mit der roten Karte von Araujo.
War rot.
Ja, war rot, war auch, also der war ja auch abnormal schlecht an dem Tag irgendwie, also ganz komische Aktion. Aber zu Dortmund, also ich sehe das auch so ein bisschen als Finale Bayern-PSG und dann gewinnt Tuchel gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber und das wäre auch geil. Die Pressekonferenz danach, die hänge ich mir in mein Zimmer und schaue sie an. Live im Kino, Thomas Tuchel-Picker.
Finde ich aber irgendwie spannend, dass ihr das so seht, weil irgendwie ich sehe eher bei Bayern die Gefahr. Also ich sehe Bayern überhaupt nicht im Finale, so gar nicht. Also so überhaupt gar nicht. Ich sehe Real da ganz klar vorn und habe aber echt ein gutes Gefühl bei Dortmund, weil ich mir so denke, diese ekelhafte Spielart, die sollen erstmal hier ins Westfalenstadion kommen, nach Dortmund dann und dann soll Süle nochmal so einen Tag haben und vielleicht Schlotterbeck erwischt auch mal irgendwann den einen guten Tag seiner Karriere und dann wird's, glaube ich, schon auch mal eklig. Also ich glaube, dann wird's schon auch schwierig für die Eleganz aus Paris.
Ja, Dortmund muss die Saison noch gegen PSG gewinnen, weil sie haben ja in der Gruppenphase einmal verloren und zwar richtig auf den Deckel bekommen, ich glaube 3-0 sogar.
2-0.
Und einmal unentschieden gespielt. Also die müssen ihre Bilanz noch aufbessern. Aber wie gesagt, so ich denke, es steigt und fällt mit Kylian Mbappé. Wenn der Typ Bock hat, er hat sie im WM-Finale gezeigt, er hat es des Öfteren in der Champions League gezeigt, wenn er Bock hat, 10 Minuten, 15 Minuten, kommt niemand hinterher, er schießt 2 Buden und die Sache ist gefressen. Und zu Bayern, ich denke, das wird einfach eine mentale Frage. Also wir müssen gar nicht darüber diskutieren. Ich glaube, mental die stärkste Mannschaft in Europa seit Jahren ist Real Madrid. Anders kannst du dir nicht erklären, dass die immer wieder durch Mannschaften, die gerade eine bessere Phase durchlaufen, gewinnen. Liverpool im Endspiel 2022 und jetzt Manchester City. Also wirklich, Real Madrid ist oftmals nur wegen der Erfahrung von den Spielern weitergekommen. Und Bayern hat ja auch diese Erfahrung, weißt? Bayern hat auch Champions-League-Sieger, Bayern hat auch Weltmeister. Jetzt geht es darum, dass sie halt das aufs Spielfeld übertragen.
Ja, voll und ganz, vollkommen richtige Analyse. Brian, ist dir aufgefallen, dass Hannes uns mal wieder ein deutsches Sprichwort Leckerbissen geliefert hat?
Nicht ganz.
Es steigt und fällt.
Steht und fällt, oder?
Fuck. Ja.
Ja, gut, kann da mal jemand eine Liste machen?
Ja. Wir haben doch hier einen Bildungsauftrag. Ist doch okay, wir nehmen dich doch mit.
Danke, sehr nett.
Ja, spannend. Ja, Brian, wie siehst du denn jetzt die Chancen von Bayern gegen Real?
Boah, schwierig. Kann ich nicht sagen.
Okay, danke. Also Noah, das Grundprinzip eines Podcasts ist eigentlich jetzt vor allem bei einem Fußball-Podcast so, man wirft normalerweise einfach mit halbstarker Expertise um sich und versucht so ganz irgendwie gewagte Thesen für die Zukunft zu liefern. Jetzt probier's doch nochmal. Also nochmal, Brian, wie siehst du denn jetzt die Chancen für Bayern gegen Real?
Ich find's ultra schwierig. Ich bleib dabei. Deutsches Finale, easy. Bayern gegen Dortmund Finale, bleibt dabei. Ich glaube, also ich bin sehr happy, dass wir den Leckerbissen Man City PSG nicht bekommen im Finale. Ich glaube, das wäre schon arg bitter gewesen, also diese Konstrukte da zu sehen. Und deshalb mit Bayern und Real haben wir schon nochmal ein richtig geiles, traditionsreiches Spiel. also auch, da ist schon so viel passiert. Es ist eigentlich auch schon eine sehr große Rivalität. Ich würde sagen, die zwei größten Vereine der Welt treten gegeneinander an. Und das ist schon geil. Freue ich mich drauf.
Ja, und Bayern ist ja nach wie vor bei unter den Real Madrid-Fans als La Bestia Negra, diese schwarze Bestie bekannt, weil es wirklich am Anfang der 2000er für Bayern sehr gut gelaufen ist gegen Real. Ich glaube, in letzter Zeit ist recht ausgewogen. Einmal hat Bayern 4-0 auf die Fresse bekommen zu Hause, als Real Madrid die Decima, also den 10. Titel gewonnen hat. Aber Bayern hat auch mal im Elfmeterschießen Real Madrid rausgekickt. Und ich weiß, könnt ihr euch an das letzte Aufeinandertreffen erinnern, wo James noch bei Bayern gespielt hat? Wo Real wirklich knapp durchgekommen ist. Da hat Kimmich ein Tor geschossen. Ich glaube, das ist so in die Richtung wird es gehen. Also wirklich extrem kompaktes Spiel. Es wird knapp ausgehen und am Ende gewinnt halt die Mannschaft mit. An dem Punkt geht es nicht mehr, also glaube ich, zumindest geht es nicht mehr darum, wer besser Fußball spielt, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, wer mental besser damit umkommt. Mhm. Und das ist nun mal in den letzten Jahren, ich glaube, in den letzten Jahren hat Real Madrid bewiesen, dass die das halt schaffen. Bei Bayern hat die Mentalitätsfrage in den letzten zwei Saisons ein bisschen, ja, also das war ein kompliziertes Thema, deswegen mal schauen, wie die es hinbiegen. Wir haben ja schon oftmals gesagt, wie witzig wäre es, wenn Tuchel den FC Bayern verlässt als Champions-League-Sieger.
Oder bleibt.
Ja, oder bleibt, eben genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ich würde sagen, bevor wir zum Quiz kommen, reißen wir noch einmal ganz kurz schnell die Trainerfrage bei Bayern auf. Die haben wir jetzt schon des Öfteren aufgerissen diese Saison. Sky Sport News hat mal wieder bewiesen, was sie eigentlich für ein Klatschblatt von Sportjournalisten-Sender sind. Brian hat es von Anfang an geahnt und hat den Braten gerochen. Ich bin eiskalt drauf reingefallen. Da Props an Noah Brian, der das natürlich direkt richtig antizipiert hat. Nagelsmann hat Max Eberl eine Abfuhr gegeben. Zitat Eberl, der Stachel sitzt wohl noch tief. Kann man ihm ja auch nicht verübeln. Ich finde, ich verstehe es auch. Die meisten, also wir hatten es ja auch darüber letzte Woche, wir hätten es ja auch nicht nachvollziehen können, die Entscheidung so richtig. Deshalb ist jetzt so ein bisschen die Frage, wer macht es eigentlich? Holt der Hermann Gerland wieder oder wie macht er das jetzt, Hannes?
Ihr wisst ja nach wie vor, ich bin großer Tobias Schweinsteiger-Fan an der Stelle.
Hannes, der Gag ist tot.
Okay.
Niemand kennt den vor allem.
Ganz kurz, wenn wir jetzt ehrlich sind, also so wirklich ehrlich, Bayern hat in letzter Zeit bewiesen, dass sie meistens mit einem deutschsprachigen Trainer klarkommen. Louis van Gaal, den sortiere ich da jetzt auch in die Gruppe mit ein. Deswegen ist ein bisschen die Gefahr, wenn man jemanden bringt wie Zidane und Mourinho. Deutsche Trainer auf dem Markt, die jetzt die Größe eines FC Bayerns haben, gibt es nicht so viele. Und wie ich schon mal gesagt habe, Bayern braucht jetzt keinen Trainer wie Nagelsmann, der recht jung ist in seinen jungen Trainerjahren, sondern einen Trainer, der schon viel Erfahrung gesammelt hat. Deswegen, ich weiß mir da eigentlich nicht zu helfen. Heute, ich habe es euch geschickt, OneFootball hat dieses Ding gepostet mit Favre, dass der als Interimslösung kommen könnte. Fände ich absolut kacke. Ich finde, Bayern braucht jetzt wirklich eine langfristige Lösung. Und dafür so einen gestandenen Trainer, so Mitte 50 wäre das Beste. Schwierig. Mein Traumkandidat, wegen dem Coolness-Faktor und Erfolg-Faktor, Zinedine Zidane. Aber ob das was wird, das ist extrem unwahrscheinlich.
Darf ich mal einen Namen in den Raum werfen?
Ja, klar.
Wie sieht's mit Glasner aus?
Der neu bei Crystal Palace jetzt, ne?
Der ist vor einem Jahr angefangen, oder bei denen, oder nicht?
Ja. Nicht aber mal, Bayern hat ja jetzt noch nie davor zurückgescheucht, zu viel Geld auszugeben für einen Trainer. Aber
mit Glasner
holst du in einem Jahr wieder rausschmeißen.
Mit Glasner holst du den Tuchel aus Österreich. Mehr oder weniger. Ja, aber das ist doch genau gleich. Das ist ein super Trainer. Also wirklich einer der Trainer, die, glaube ich, sicherlich auch Bayern weiterhelfen könnten. Aber das ist halt ein Mann mit einer eigenen Meinung und den kannst du bei Bayern nicht gebrauchen.
Doch, ich glaube, du brauchst jetzt bei Bayern auch einen Mann mit einer eigenen Meinung, aber halt mit deiner gestandenen Meinung, weißt? Ich denke, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber Julian Nagelsmann war zu jung, um eine eigene Meinung zu haben. Weißt, du stehst dagegen wirklich ein Vorstand des FC Bayerns. Es ist ja nicht der SC Riedelberg. Dann du brauchst ein bisschen Background, der dich supportet und das hat halt Nagelsmann nicht.
Bayern wird erst zur Ruhe kommen, wenn Uli Hoeneß tot ist.
Nein, was?
Bis dahin wirst du die Trainerdiskussion
immer haben. Vollkommen richtig.
Aber es ist Fakt. Das ist dieser Mäzen. Das hat ja auch Oli Kahn in seinem sehr, sehr, sehr interessanten Spiegel-Interview gesagt. Du hast immer so einen Mäzen dahinter. Oder so ein Pate.
Ist kein Mäzen, doch,
ja. Ja, Mäzen, Entschuldigung. Pate, so ein Übergott, der irgendwie alle Entscheidungen doch trifft. Und solange das der Fall ist, kommt Bayern nicht zur Ruhe.
Er hat es überhaupt nicht geschafft, sich einfach aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. Er hat es nicht geschafft. Er muss überall immer noch seine Finger reinhalten. Und das finde ich irgendwie, ich finde es auch total nervig. Mich kotzt diese Fresse auch jedes Mal auf der Tribüne an, wo ich mir denke, Alter, verpiss dich doch jetzt einfach aus dem Stadion. Was willst du da jetzt noch?
Ich hasse den Typ. Der Typ hat Deutschland, Fußball Deutschland aufgebaut, mit aufgebaut. Danke, Uli.
Der Mann ist ein Schwerverbrecher. Wenn er nach dem gleichen Gesetzen hier verurteilt worden wäre, wie wir drei verurteilt werden, dann wäre er heute noch im Knast. So.
So. Wie auch immer, ganz kurz zur Trainerfrage. Ich finde, was überaus deutlich wird, ist, dass Bayern momentan zumindest kein attraktiver Arbeitsplatz ist für renommierte Trainer. Und ich glaube auch nicht, dass ein renommierter Trainer kommen wird, weil sie keinen kriegen werden. Wenn sie kriegen werden, ist so jemand wie De Zerbi, der einfach nicht so renommiert ist, oder vielleicht so jemand wie Lucien Favre, oder vielleicht Oli Glasner, was auch immer. Aber Zinedine Zidane wird, glaube ich, nicht kommen, auch weil er kein Englisch spricht. Auch ein Nachteil. Und José Mourinho wird auch nicht kommen, weil der auch einfach nicht mehr zeitgemäß ist für Bayern. Deshalb wird es sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wir werden da eine Überraschung auf den Platz bekommen. Und ich glaube nicht, dass Bayern sich, ehrlich gesagt, den Trainer aussuchen kann.
Ich lege mich heute fest, Folge 65, Dreierkette VBH, es wird King Louis van Gaal.
Boah, der
Und da gibt es ein Küchen für die Muttis.
Der Typ kämpft gerade gegen Hodenkrebs. Ich glaube auch nicht. Aber nur ganz kurz zu deinem, Bayern ist kein attraktiver Arbeitsplatz. Die letzten 2-3 Jahre waren turbulent, aber Bayern ist eine Mannschaft, die im Halbfinale der Champions League steht, die jedes Jahr Titelanwärter ist, beziehungsweise Titelfavorit, die in den internationalen Wettbewerben immer sehr weit kommt. Ich glaube, das ist und bleibt eine attraktive Arbeitsstelle für jeden Trainer heutzutage.
Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil sie haben sich mit dieser Nagelsmann-Entlassung, glaube ich, sehr, sehr krass selber ins eigene Fleisch geschnitten. Und das wird sich noch auf einige Jahre hinauswirken, weil du wirklich als Trainer dir ja nicht sicher sein kannst, obwohl du Erfolg hast, einfach entlassen wirst. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, was sie mit Nagelsmann gemacht haben. Sie haben in einer erfolgreichen Phase ihn entlassen. Und das ist der größte Fehler, den der Club machen konnte.
Ja, ich glaube.
Und ich glaube, und mein Take ist, glaube ich, am Ende, die größte Überraschung wird sein, dass Tuchel einfach bleibt. Weil Tuchel wird die Champions League holen. Und Tuchel wird einfach bleiben.
Boah, ganz glaub, einfach. So wird's sein. Ich glaube, Tuchel ist selber ganz happy, dass er geht, aber letztendlich ist auch eine Frage des Gelds, you know? Also wenn du Fußballcoach bist und dir werden 20 Millionen geboten, um in München zu wohnen und es jetzt keine hässliche Stadt ist, den FC Bayern zu trainieren, was keine scheiß Mannschaft ist, dann sagst du vielleicht ja.
Ja, es ist eine zähe Debatte, die wird sich noch eine Weile ziehen. Wir haben uns wieder 10 Minuten dafür Zeit genommen, weil es ist auch einfach eine nicht enden wollende Debatte. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich fange euch zwei Streithähne hier mal gerne ein und wir gehen über zu unserer Lieblingsrubrik, dem Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz. Jo, dieses Mal bin ich an der Reihe und ich habe euch was mitgebracht. Es ist thematisch, hat nichts mit Fußball zu tun, sondern mit dem deutschen Einbürgerungstest. Einer eurer Lieblingsfrauen aus Lateinamerika versucht nämlich seit Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. An der Stelle Gruß an Menschen im Bundestag. Es ist nicht so einfach. Also es wird nicht die deutsche Nationalität einem hinterhergeworfen. Die Zähnlis wissen das. Wir versuchen das seit Jahren. Und ich habe mir zusammen mit meiner Ma, als ich in Ecuador war, ein paar Fragen angeschaut von diesem Einbürgerungstest und dachte mir, ich frage euch zwei deutsche Staatsbürger mal dazu und schau mal, wie gut ihr abschneidet. Seid ihr ready?
Gib ihm.
Also, eine ganz einfache Frage zum Anfang. Und die Frage kam wirklich in jedem Simulator vor. Anscheinend ist das die wichtigste Frage für die Deutschen. Wer wird als Kanzler der deutschen Einheit bezeichnet? Braucht ihr Antwortmöglichkeiten?
Nö. Helmut Kohl.
Alles klar. Korrekt. Ich sage nicht wer, aber einer von den beiden hat gerade gezittert. die Frage ist, da musste ich nachgoogeln. Aber die Bundesrepublik Deutschland hat einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wir drei Verwaltungswissenschaftler wissen das. Wie heißt denn die zweitunterste bzw. die zweithöchste Verwaltungsstufe? Sind das die Stadträte, die Landräte, die Gemeinden oder die Bezirksämter?
Die Stadträte, die was?
Stadträte, Landräte, Gemeinden oder Bezirksämter?
Ich glaube Landräte.
Die Stadträte, das ist eine Bezeichnung für eine Person. Ich würde sagen,
ja, Stadtrat. Deshalb habe ich jetzt auch gesagt, das Landratsamt. Also das
Landratsamt, ja.
Ich dachte, ihr lässt euch vielleicht ein bisschen verunsichern durch die Antwortmöglichkeiten, aber ja, das ist richtig. Bund, Land, Kommune. Richtig, Jungs, weiter geht's. Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit? Ist das die Krankenversicherung, die Autoversicherung, die Gebäudeversicherung oder die Haftpflichtversicherung?
Soziale Sicherheit.
Also an sich würde ich sagen Krankenversicherung, weil Autoversicherung und Haftpflichtversicherung.
Und was das ist ja materiell.
Ja, was war das dritte?
Du hast Kranken-, Auto-, Gebäude- oder Haftpflicht?
Schwierig.
Ja, das ist halt, da könnten wir jetzt natürlich eine riesen philosophische Debatte auslegen. Was bedeutet denn soziale Sicherheit? Aber ich bin bei Brian, irgendwie habe ich so das Gefühl, Haftpflicht und Auto ist halt irgendwie so materiell, Gebäude macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber irgendwie wäre Krankenversicherung zu naheliegend, deshalb sage ich jetzt Haftpflichtversicherung.
Es ist tatsächlich die Krankenversicherung, die in Deutschland,
oh Mann,
soziale Sicherheit schafft, ja.
Und habe ich doch gesagt, oder?
Ja, du hast gesagt, du hast recht. Steht auch 3-2 für dich.
Ja, hallo, ich wollte halt mal hier spannend machen.
So, weiter geht's. Kann eine Partei mit Mehrheit im Deutschen Bundestag die Pressefreiheit abschaffen? Ja, wenn es die einfache Mehrheit erreicht. Ja, wenn sie 2/3 der Stimmen im Bundestag bekommt. Nein, nur der Bundesrat kann das machen. Oder nein, es ist ein Grundrecht und kann nicht abgeschaffen werden.
D, Grundrecht. Kannst nicht abschaffen.
Gehe ich mit.
Korrekt. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit ist ein Grundrecht in Deutschland, kann nicht abgeschaffen werden. So, und jetzt kommt eine Frage, die wusste ich nicht. Nämlich, warum sind unsere Farben Schwarz, Rot, Gold?
Das kann ich euch erklären. Das waren die lützowischen Freikorps, die gegen Napoleon 1813 gekämpft haben und dabei schwarze Jacken, rote Halsbänder und goldene Knöpfe getragen haben und somit die deutschen Nationalfarben praktisch geprägt haben, die dann eben von den studentischen Bewegungen im Einheitsjahrzehnten 20er, 30er benutzt wurden auf dem Wartburger Fest und so weiter.
Ich vergesse immer, was für ein Nerd du bist, Noah, aber du hast absolut recht.
Ja. Ich wollte gerade sagen, das hat gerade wieder nur bewiesen, warum ich gegen Noah ständig ein Quizduell verliere.
Zeugen der Zeit, Digga.
Ja, nee, stark. Ich habe es auch nachgegoogelt. Ich wusste noch, irgendwann mal in der 11. Klasse haben wir über die ganzen Feste gesprochen. Hambacher Fest, Wartburger Fest, die Märzrevolution. Und irgendwann mal haben da die Studis Schwarz-Rot-Gold angezogen.
Ja, aber basiert eben auf diesen Freiheitskämpfern, die diese Klamotten getragen haben anscheinend. Anscheinend stehen ja auch die Farben noch Blut irgendwie für das Rot, Rot für das Blut und Schwarz für die Gerechtigkeit und so. Ja, das ist irgendwie noch umgedeutet.
Schwarz für die Nacht.
Ja, ich hatte nämlich auch irgendwie sowas im Kopf noch. Deshalb war ich gerade etwas confused.
Ja, Leute.
So, es gibt noch eine Frage aus dem Einbürgerungstest und eine Fußballfrage, auf die ich gestoßen bin. Die wirklich in meinen Augen schwierigste Frage bei diesem Einbürgerungstest ist, welcher Politiker stand für die Osterverträge? War das Willy Brandt? War das Ludwig Erhard? War das Helmut Kohl? Oder war das unser aller Lieblings Michael Gorbatschow?
Gute Frage. Also mit Willy Brandt verbinde ich ja eigentlich die Ostverträge und nicht die Osterverträge, aber ich gehe mit Willy Brandt.
Soll ich spannend machen, damit jemand was anderes gesagt hat? Dann sage ich nämlich Ludwig Erhard.
Kannst du machen. Es war aber eine Fangfrage. Es sind nämlich die Ostverträge, nicht die Osterverträge. Bro. Aber das war ein Gag aus der Bild aus dem Jahr 2017, als die Frage eingeführt wurde. Weil was ich nicht wusste, die Fragen werden alle 2 Jahre aktualisiert. Und irgendwann mal gab es einen Fehler in der Redaktion und irgendjemand hat Osterverträge statt Ostverträge reingemacht. Deswegen dachte ich, ich bringe mal ein bisschen Humor hier in die Runde.
Haha,
richtig witzig.
aber ich hab's eigentlich erkannt, ne?
Ja, ich wusste nicht, also mir war klar, dass du viel weißt, nur, aber ich wusste nicht, dass du es gleich checkst.
Ja. Na gut, ich hab's nicht ganz gecheckt, muss ich ehrlich zugeben.
Aber es sind allen Leuten, also wie gesagt, irgendein Praktikant hat es damals aufgeschrieben, es ist durch alle Verwaltungsebenen gegangen und dann kam es in die Einbürgerungstests und da hat irgendjemand, der den Test gemacht hat, die Hand gehoben und hat gesagt, so, hey, was sind die Osterverträge? Und dann ist den Leuten aufgefallen. Und die Fußballfrage, die fand ich sehr interessant. Wie viele Hattricks, beziehungsweise Dreierpacks, wurden in den letzten 2 EMs geschossen? Also die letzten 2 EMs. 2021 und 2016. 2, 12, keiner oder 6 Stück?
Ich meine, das
hat irgendwie
Entschuldigung.
Ja, genau. Ich habe auch bei Patrick Schick habe ich auf jeden Fall noch das Distanztor im Kopf und aber auch ein Hattrick oder so. Aber irgendwie habe ich EMs immer als sehr, sehr torarm in Erinnerung. Dass da gar nicht so viele Tore fallen. Ich glaube, das höchste EM-Spiel oder das höchste EM-Finale war auch ein 4-0 oder irgendwie so. Also auch gar nicht so spektakulär. Deshalb, ich sag gar keiner.
Ja, ich gehe mit Walle mit.
Ja, ihr seid beide richtig. Es wurde sowohl 2021 als 2016 nicht ein Dreierpack geschossen. Und das ist dann schon krass, oder? So die höchste europäische Ebene und dann erzielt kein Spieler einen Dreierpack.
Das wird Niklas Füllkrug dieses Jahr ändern.
Ja, so ein bisschen bildungsorientierter Quiz, das war's für die Woche. Natürlich Noah, Walle, du hast auch gerockt, aber Noah, vor deinem Wissen, Hut ab.
Hut ab, vielen Dank für das Quiz, lieber Hannes. Noah, was steht an nach dem Dreierkette VBH-Quiz?
Tipp aktuell.
Und heute im absoluten Schnelldurchlauf, weil wir haben eigentlich noch drei Themen auf dem Tisch liegen und wir haben schon wieder 45 Minuten gequatscht.
Ich wollte eine schöne Geschichte erzählen. Ich wollte eine schöne Geschichte erzählen eigentlich.
Ja, dann erzähl
von mir, Geschichte. Ja, von mir und Philipp. Wir saßen nämlich gestern in der Distille und haben Dortmund gegen Leverkusen geschaut. Und das war ja wirklich wieder mal klassisch Leverkusen at its best. Letzte Minute 1-1 gemacht und damit hat Fipse dann 4 Punkte gehabt und ist jetzt auf einen Punkt an Checker ran. Also oben wird es richtig spannend. Damit fangen wir mal direkt an. Also ein Punkt Abstand von auf 1 und 2 und wir gehen damit in die letzten 4 Spiele mit einer wirklich echt, das wird richtig cool. Freue ich mich schon drauf. Dann Hannes auf Platz 13. Ich glaube, das wird so ein Mittelfeldplatz leider. Das sieht nicht mehr so nach oben anknüpfen aus. Vielleicht noch auf so Platz 6, 11 Punkte. Mal sehen. Walle, ja, da kommt er, der nähert sich wieder mir ein bisschen an mit 14 Punkten. Ich bin nämlich auf Platz 27 vorgerückt mit 11 Tagespunkten. Und ja, das freut mich natürlich, dass ich nicht mehr auf Platz 32 schmoren muss. Dann Spieltagssieger ist tatsächlich auch Philipp. Sheriff, Glückwünsche gehen raus, 18 Punkte. Und ja, ansonsten war es recht unspektakulär.
Noah, wir haben 2 Spieltagssieger. Wenn du runterscrollst.
Ja, Entschuldigung. Ja. Giorgio Putin. Dann auch liebe Grüße dahin gehen raus. Genau.
Aber an die Person, also Nummer 40, Giorgio, ich weiß gar nicht, was der Name ist.
Giorgio Puto.
Giorgio Puto. Wenn der angefangen hätte, dann wäre er ziemlich weit oben. Weil ich glaube, er ist zum 3. oder 4. Mal entweder Spieltagssieger oder Spieltagszweiter. Also starke Leistung.
Hätte Bastelschere, wie Lothar Matthäus sagen würde. Wir gehen über. Danke dir, lieber Noah. Kicktipp aktuell. Wir rocken es jetzt die letzten 4 Wochen noch. Das nächste Video kommt meines Wissens auch von Brian. Bei mir konnte der diese Woche da nicht viel abschauen. Ich hatte einen sehr, sehr schwachen Spieltag. Wer keinen schwachen Spieltag hatte, du hast gerade eben schon wunderbar ganz kurz angerissen, Bayer Leverkusen. Und wenn wir es chronologisch angehen, dann starten wir direkt mit dem Europa-League-Spiel in London, wo man sagen muss, es war eigentlich auch genauso wie am Sonntag gegen Dortmund, Bayer-Leverkusen-Style, war es da auch wieder Bayer-Leverkusen-Style. Und am Ende des Tages muss man sagen, früher hätte man gesagt Bayern-Dusel. Und jetzt ist es halt Bayer-Dusel.
Also für die Latinos immer noch dasselbe. ja, Jungs, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also in London war es knapp. Es war das erste Mal, wo ich dachte, okay, mein Tippschein geht nicht auf, weil ich auf Leverkusen getippt habe. Ging dann eh nicht auf, weil ich auf Leverkusen getippt habe. Aber es war knapp. Also ich muss sagen, Leverkusen war in keinem der zwei Spiele, sowohl in Dortmund als auch in London, die bessere Mannschaft. Und haben die Spiele nur nicht verloren aufgrund von Glück. Du brauchst auch Spielglück, wenn du Meister wirst, also brauchst du ein bisschen. Und weil sie nach wie vor mit viel Ball spielen. Und ich glaube, das macht es schon ein bisschen aus. Also ich denke, bei Leverkusen, ich will jetzt nicht sagen, geht die Luft raus, weil das wäre zu hart. Aber vielleicht sind sie ein bisschen müde gegen Ende der Saison hin.
Ich finde schon, dass ein bisschen die Luft rausgeht. Es war jetzt auch nicht so ansehnlicher Fußball. Also normalerweise, auch wenn sie ja viele Spiele wirklich in den letzten paar Minuten in der Nachspielzeit gewonnen haben, war es immer guter Fußball. Sie waren immer sehr dominant. Und das war jetzt vor allem in der ersten Halbzeit, war das so richtig, war ein schwacher Auftritt, muss ich sagen. Deshalb, ich fand schon, dass da ein bisschen die Luft raus war.
Die sind alle noch besoffen von der Meisterfeier.
Das kann auch sein. Das natürlich auch.
Ja. Ich glaube, also gerade gestern, gestern war es gegen Bayer Dortmund, hat man ja schon gemerkt, so viel geht's da nicht. Aber trotzdem, ne? Also das ist ja schon, also ich würde nicht sagen, dass es Bayer Dusel ist, aber es ist schon unglaublich, was die in den letzten Minuten da mal raushauen. Also anscheinend, vielleicht sparen sie sich auch die Kräfte für diese Minuten, um nochmal extra, weil dann, vielleicht ist es ja auch eine taktische Finesse, zu sagen, okay, wir geben vielleicht 85-90% und dann in den letzten Minuten geben wir nochmal 100%, weil dann die meisten Mannschaften eben nicht mehr ganz da bei der Sache sind. So einfach als taktisch. Auch ein bisschen
vor. Ich find's ganz spannend, dass du sagst, es geht gar nichts. Man hat gemerkt, es ging nicht mehr so um 100% viel. Das dachte ich auch. Also zumindest für Leverkusen dachte ich das auch. Und ich war mit einem Kumpel beim Sport und dann hatten wir es halt auch über das Spiel. Und da war ich so, ach komm, die werden da irgendwie mit so einer halben B11 auflaufen. Wir sind sicher Meister, Kräfte sparen jetzt dann für die Crunch-Time in der Euroleague und im DFB-Pokal. Und dann kam die Aufstellung raus und du dachtest dir nur so, nee, das ist mal erst gerade. Und das fand ich dann schon, also da hast du dann schon gemerkt, ja, die wollen schon den Punkterekord holen und hier den unbesiegt bleiben.
Ich denke, das ist schon eine coole Motivation, wenn du die ganze Saison, ich glaube, jetzt sind es 45 Spiele, oder? Die sie nicht verloren haben in der Saison. Das ist schon sehr stark und ich denke, dem willst du halt die ganze Zeit hinterherrennen, dass da nichts, beziehungsweise, dass du halt dein erstes Spiel der Saison nicht verlierst. Aber wie gesagt, ich denke, nicht die Luft ist raus, sondern die Kräfte gehen einfach so ein bisschen. Also die Motivation ist vielleicht noch da, aber einfach diese Spielkraft ist nicht mehr so vorhanden und deswegen freut es mich für die, dass es jetzt eine unter Anführungsstriche längere Pause gibt bis zum nächsten Spiel, dadurch, dass wir kein Fußball unter der Woche haben. Und mal schauen, ob die am Wochenende jetzt stärker performen. Aber weißt, trotzdem hat es nicht dafür gereicht, dass Dortmund die 3 Punkte nach Hause mitnimmt.
Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass es halt echt wirklich wieder nicht reicht und dass es wieder irgendwie geschafft hat. 90 plus 7, Alter, Stanisic, das ist wirklich so random. Aber wie du es gerade sagst, das ist auch extrem kräftezehrend. Also wie viele Spiele, muss man mal nachschauen, hatten sie, die sie in den letzten Minuten entschieden haben. Das sind ja auch brutal anstrengende Spiele. Das heißt, du kannst ja auch nie wirklich wechseln, weil du ja immer noch hoffst, du musst jetzt irgendwie hier noch Tore machen, du musst noch nach vorne anlaufen. Wenn du zur Halbzeit 3-0 führst oder in der 60. Minute 3-4-0 führst, dann kannst du wechseln, kannst chillen. Siehe Bayern bei Union, wo irgendwann Spieler gespielt haben, von denen ich noch nie was gehört habe. So, weißt du, wie ich meine? So, dann kannst du den Gang runterschalten und dann ist das auch nicht so anstrengend. Aber ich glaube, bei Leverkusen war das halt schon echt erstaunlich. Wobei man da wieder sagen muss, selbst wenn sie wechseln, und das ist ja die Qualität des Kaders, und da muss man auch einfach mal sagen, Props an Simon Rolfes, jeder einzelne Spieler, der reinkommt, kann 100% genau das abliefern, was erwartet wird. Und die Mannschaft wird keinen Schnuff schlechter. Deswegen, nur wenn mal jetzt ein Spieler von der Bank kommt und nicht mehr der Stammspieler spielt. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, nee, doch, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich denke, das ist auf der Motivationsebene, auf dieser mentalen, so eine eingespielte Mannschaft, dass jeder Einwechselspieler die Mannschaft nicht unbedingt verstärkt, aber auf jeden Fall nicht schwächer macht. Und das ist schon mal die halbe Miete, wenn du an dem Punkt der Saison bist, deine Spieler so überlastet sind und du die Leistung immer noch abrufen musst.
Von Vizekusen zu Never Losen.
Ja, seit wann bist du eigentlich hier der Beauftragte für die schlechten Jokes?
Ich glaube, ich hänge zu oft auf Insta und Twitter rum.
Schon immer Dad gewesen, der Noah.
Ja. Ja, oh Gott, also das ist mies. Also wenn Walle im Raum ist, mich als Dad zu bezeichnen, das ist wirklich, also das muss man erstmal hinbekommen.
Ich finde, wir drei haben richtig geilen Dad-Humor manchmal. Also ich hau vielleicht nicht öffentlich, aber so manchmal, wenn ich mit mir alleine hier chille und in meinen Gedanken rumspiele, denke ich mir, richtiger geiler Dad-Joke, Hannes, geil gemacht. Ganz kurz, wisst ihr, ob die Bundesliga auch so eine goldene Schale hat, weil Arsenal hat damals 2-4 eine goldene Premier League-Trophäe bekommen. Gibt es das auch?
Tja, we will never know.
Das ist ein Mysterium, das sich am 34. Spieltag lüften wird.
Wär cool. Früher.
Oder früher, wenn sie verlieren. Ja, aber eben, ich fände es auch ein bisschen, also, ja. Also vielleicht nicht eine goldene Schale, aber nochmal so eine kleine Erinnerung dran. Oder?
So wie bei so einem Jugendturnier früher, kriegst du noch eine Packung Hanuta dazu.
Also ich meine, Arsenal hat ja damals so eine Mini-Gold.
Kriegen noch Aspirin dazu, ja.
Oder? Mini-Gold.
Ja.
Stark. We will see. Ich bin gespannt, also es sieht ja echt danach aus, dass würden sie es schaffen.
Ja,
wobei es ist ein Spiel gegen Stuttgart.
Eben genau, das wäre nämlich der nächste Übergang von mir gewesen. Ja.
Und was soll Stuttgart machen, wenn die so spielen gegen Bremen, spielen sie 8-0.
Ja, wir hatten uns da letzte Woche schon drüber, Stuttgart hat noch eine Rechnung offen mit Leverkusen. Ja, hat Brian letzte Woche anders. Vollkommen richtig analysiert.
Ja, die werden Andrich erstmal massakrieren und dann sehen wir weiter.
Dann sehen wir weiter. Ja, das war schon auch eine erstaunliche Nummer gegen Bremen, muss ich sagen. Wobei ich glaube, da stimmt dann wirklich so ein bisschen das, was Hannes vorhin über Leverkusen gesagt hat, dass vielleicht die Motivation nicht mehr so ganz da war. Wo die Motivation auf jeden Fall zu 100% da sein sollte, ist, wir nehmen einen ganz, ganz kurzen Blick. Wir nehmen die Abzweigung Richtung Abstiegskampf, wir nehmen die Abzweigung Richtung Tabellenkeller, weil es gab wirklich den ein oder anderen Abstiegskracher dieses Wochenende. Man muss so ein bisschen sagen, die Teams, die wirklich unten drin hängen, und da denke ich vor allem an Köln, konnten die Chance überhaupt nicht nutzen, so Big Points einzufahren, wenn man halt als erster FC Köln mit Chancen noch auf Relegation und Klassenerhalt gegen den abgeschlagenen Letzten bei Darmstadt zu Hause spielt und dann 2-0 verliert, dachte ich mir so, boah, dann habt ihr das jetzt auch ein bisschen verdient abzusteigen, und das tat auch ein bisschen weh, das zu sehen.
Ja, das war also auf jeden Fall eine sehr, sehr schön anzuschauende Konferenz, die ich nicht gesehen habe, weil ich die Spiele gesehen habe und dann gedacht habe, das gebe ich mir heute jetzt mal ausnahmsweise nicht. Ganz kurz, aber ja, du hast absolut recht. Köln ist und spielt leider wie ein Abstiegskandidat. Ich bin mal gespannt, in 2 Wochen gegen Freiburg, wie es da aussieht. Ja.
Nee, was ich sagen wollte, stell dir vor, in 5, 6 Jahren die Investoren sind eingestiegen in die Bundesliga, dann gibt es keine Konferenz mehr, wo du nicht zuschauen willst, weil alle haben Talente, weißt, boah, Junge, ich sag's dir, Investoren an die Macht, nee, also es war schon auf dem Papier eine krank langweilige Konferenz. Und zu diesem Spiel, mich hat's einfach extrem aufgeregt, weil ich dachte mir, okay, Köln hat zum 2, 3 Lebenszeichen gezeigt in den letzten Monaten und Darmstadt ja gar nicht. Weißt du, Darmstadt, bei denen, die haben minus 42 Torverhältnis, dann denkst du, okay, da könnten wir 3 noch ein Tor gegen die schießen und dann verlieren Köln zu Hause, wo ich mir dachte, okay, ja, dann habt ihr es auch nicht verdient. Also dann ist ja auch völlig okay, wenn am 18. Spieltag den Direktabstieg, wenn es Köln und Darmstadt trifft, denke ich mir, okay, top, dann Darmstadt war die ganze Saison kacke und Köln ist jetzt gegen Ende richtig kacke, dann passt, dass die beiden nicht weiterkommen.
Vollkommen richtig, bin ich bei dir eben. Ich war da auch ein bisschen enttäuscht und dachte mir auch so ein bisschen, ach, hätte man sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr zusammenreißen müssen, dann jetzt nicht irgendwie noch Darmstadt so alibimäßig da noch die 3 Punkte mitgeben, die ihnen ja gar nichts bringen. Also die Darmstadt ist ja so weit entfernt vom Klassenerhalt, das ist ja wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber Brian, du hast ja am eigenen Leibe miterlebt sozusagen noch am Sonntag den Abstiegskampf hier mit deinem geliebten SC gegen deinen Patenverein, gegen den Bo-Verein. Wie lief's denn gegen den FSV?
Es war kein schönes Spiel. Ich muss ehrlich sagen, in der jetzigen Form gegen Mainz ein Unentschieden rauszuholen, ist gar nicht mal so schlecht. Weil Hoffenheim hat, glaube ich, letzte Woche 4-1 gegen die verloren, obwohl sie auch 1-0 geführt haben. Und da muss man sagen, Freiburg kann das Spiel auch durchaus mal gewinnen. Aber ich bin eigentlich recht, war so, okay, kann man, die 40 Punkte haben wir jetzt und das ist schon, finde ich, eine gute Leistung. Jetzt kann man nach allem noch weiteren schauen. Und Mainz ist stark. Also dieser Gruder, der ist krank. Der ist wirklich überragend. Der ist wirklich ein Ausnahmespieler, wie ich ihn schon lange nicht mehr bei so einem. Also, das finde ich so krass. Bei so Vereinen, die jetzt nicht überall krass besetzt sind, merkst du halt diese Unterschiedsspieler so enorm. Weil der hat dieses Spiel halt extrem geprägt von Mainz. Ohne Gruder hätte ich, denke ich, würde ich sagen, vielleicht eher wahrscheinlich noch gewonnen sogar. Aber das hat man schon gemerkt. Die sind gut drauf und die werden auch nicht absteigen. Gutes Team. Sympathischer Trainer auch. Mainz, wie gesagt, ich sag's nur, der Take ist. Nächstes Jahr international.
Ja. Ich finde es krass über Mainz irgendwie so, dass sie sich so gar nicht aus der Ruhe bringen haben lassen, damals von der Klatsche in München. So im Nachhinein betrachtet, hätte man sagen können, boah, weil es hat sich ja dann so ein bisschen angebahnt, dass sie wieder in die Spur zurückfinden. Es hat sich ein bisschen angebahnt, dass sie Chancen bekommen im Abstiegskampf. Und dann kam dieses 7-0 war es, oder? Ja. Dann kam dieses 7-0 in München und das kann dich auch runterziehen. So. Aber sie haben es irgendwie komplett hinbekommen, sozusagen, ey, in München verliert jedes Jahr irgendeine Mannschaft, die da unten drin steht, 7-0. Früher war es halt immer der HSV, jetzt ist halt jedes Jahr irgendwie jemand anderes. Schalke war es auch mal. Ja, war richtig gut. Und deshalb haben die das irgendwie richtig gut hinbekommen, das abzuhaken und weiterzumachen. Und da muss man sagen, Chapeau.
Oh, krass.
So.
Expected. Nice one.
Schön. Ja, dann gebt doch mal kurz die Guesses ab. Wer kommt denn in die Relegation? Wer macht denn die Relegation? Und wer tritt denn gegen wen tritt denn die Relegationsmannschaft an aus der 2. Liga?
Ich habe mir gerade überlegt, ich glaube, Bochum wird der 17., Köln 16. und dann gibt es Rhein-Derby, Düsseldorf gegen Köln in der Relegation. Ich glaube, das wird geil.
Krass, ich bin leider nicht so ich bin nicht so positiv gegenüber dem 1. FC Köln eingestellt. Ich glaube, Köln erwischt es direkt. Die, wie gesagt, 18. Darmstadt, 17. Köln. Ich glaube, Bochum rettet sich unter Anführungsstrichen in die Relegation und kickt gegen. Ich bleibe extrem positiv und ich sage, es wird ein geiles Comeback vom Hamburger, von den Hamburgern. Ich sage, die schaffen es auch in die Relegation, mathematisch möglich. Ich sage, das wird unpopular opinion.
Also Bro, als Zweitliga-Experte in dieser Runde kann ich dir den Zahn ziehen. Ich habe das Spiel gesehen am Samstagabend von hier HSV gegen Kiel. Nee, das wird nichts. Das ist, vergiss es so. Das ist so krass. Die kriegen das überhaupt nicht auf die Kette. Das ist irgendwie immer wieder ein Mysterium. So, es wäre eigentlich mal richtig spannend so, für so Sportpsychologen, das zu analysieren, was im Frühjahr in Hamburg passiert, dass sie da immer so unsicher werden. Deshalb, ich gehe aktuell bei Fortuna Düsseldorf mit, die werden Relegation spielen, auch wenn sie noch gegen Schalke spielen müssen. Und ich sage euch, Bochum und Mainz werden sich beide safe retten. Köln und Darmstadt gehen beide direkt runter. Mhm. Und Relegation wird spielen FC Union Berlin. Ah. Die werden da noch unten reinrutschen, sage ich euch. Take. Das sind nur 2 Punkte Abstand. Ich sage, die rutschen da noch unten rein, weil die haben gerade so gar kein Momentum. Und es ist irgendwie immer noch so eine ganz komische Truppe. Die haben nie so richtig zu sich gefunden. Deshalb, ich glaube, die rutschen da noch rein.
Obwohl Robin Gosens da ist. Das verstehe ich überhaupt
nicht. Nee, nicht obwohl, Spieler. Sondern weil Robin Gosens da ist.
Die Gosens-Debatte müssen wir nicht anfangen. Er hat ja, ich habe neulich einen Podcast angehört, wo er zu Gast war, und hat er gesagt, Ziel ist WM 2026. Da dachte ich mir, oh, Robin, ui.
Für wen?
Für ihn? Für ihn? Ja. Ach so, er meinte, dass Deutschland sich qualifiziert für die WM 2026, oder? Nein, ich will gar nicht gemein sein, aber das kann ja auch wieder schaffen. Also ich bin jetzt kein Hater. Ich finde es nur lustig, weil man hat ja schon, also bei Union ganz kurz, das ist schon eine ganz verrückte Saison. Wenn man sich vorstellt, die haben Champions League gespielt noch letztes Herbst. Das fühlt sich an wie 2 Saisons vor 2 Jahren. So. Und mit, dass Leonardo Bonucci und Fofana in der gleichen Saison auch noch bei Union gespielt haben, das klingt wie von einem anderen Planeten.
Komplett. Also wenn mich irgendjemand gefragt hätte, hey, wann hat Union das letzte Mal Champions League gespielt, hätte ich gesagt, nie. Oder vor 5 Jahren. So gefühlt ist das wirklich krank lang her.
Ja, ist schon bitter. Ich glaube, dass es Union aber schafft, irgendwie, die sind doch irgendwie zu ja, die, weiß nicht, vielleicht auch nicht.
Wir werden sehen, was wird passieren. Wir haben wieder wilde Thesen hier rausgehauen, und was wir jetzt raushauen, sind unsere Spieler der Woche.
Player of the Week.
Die Spieler der Woche, diese Woche zunächst präsentiert von unserem Liebling Noah Prian, der eine neue Rubrik in der Rubrik hat. Ich möchte einen Österreicher aus der Bundesliga hören.
Ja, und ich habe auch wirklich, glaube ich, einen der Österreicher dabei, die wirklich vielen im Begriff sind. Ich habe Marko Arnautović dabei. Man kennt ihn, man liebt ihn, ist einer für mich der prägendsten österreichischen Spieler der letzten Jahre, allein schon auch vom Verhalten. Ich glaube, das Geilste, woran ich mich gerade erinnere, war, als Leroy Sané seine Boxerkarriere angefangen hat gegen Österreich. Da hat er ihn beruhigt am Seitenrand. Und irgendwie, also ich freue mich, ich glaube, der wird auch bei der EM dabei sein, wird geil.
Auch viel rumgekommen in Europa. Guter Spieler. Voll. Guter Spieler.
Bei Inter Mailand übrigens auch gespielt.
Ja, nee, wenn du bedenkst, der war ja irgendwann mal richtig, also als er bei Bremen war, dachten ja alle, krass, der wird der nächste österreichische Ronaldo, Messi, bla bla. Und dann ging es ja so ein bisschen bergab. Und jetzt finde ich bei Inter Mailand hat er sich ja so ein bisschen, ja, nicht etabliert, aber ganz gut hingebogen bekommen.
Ja. Wen hast du denn uns dann mitgebracht, Hannes?
Mein Spieler der Woche ist Leon Goretzka. Weil das ist ein Spieler, in meinen Augen, der nach seiner Nicht-Nominierung von Nagelsmann wirklich so ein bisschen ein paar Zeichen gesetzt hat dafür, dass er noch mitkommen will, mitkommen muss. Gegen Union ein sehr starkes Tor geschossen, ein starkes Spiel gemacht, auch die letzten Wochen wirklich eine positive Entwicklung gezeigt. Deswegen ist mein Spieler der Woche Leon Goretzka.
Ja, bin kein großer Goretzka-Fan, aber muss ich ja nicht mehr viel zu sagen, oder?
Nö.
Ich habe mir auch was vorgenommen, eine Rubrik in der Rubrik sozusagen. Ich bringe euch jetzt jede Woche bis zum Aufstieg in die zweite Liga einen SSV Ulm-Spieler mit, weil unglaublich, wir haben 4 Punkte Vorsprung auf Platz 2, weil die Ulmer nämlich gestern Abend im absoluten Topspiel im Donaustadion in Ulm Erster gegen Zweiter gegen den Jahn aus Regensburg auch noch 1-0 gewonnen haben. Und da kann ich euch nur sagen, ich weiß nicht, ob ich es euch schon geschickt habe, wenn nicht, dann werde ich es euch noch schicken, den Assist von Leonardo Scienza. Ein absolut krank geiler Spieler, technisch überragend drauf. Deshalb mein Spieler der Woche, Leonardo Scienza oder Scienza. Ich weiß nicht ganz, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall sehr, sehr stark. Jungs, freut euch drauf. Ulm nächstes Jahr zweite Liga. Hannes, freut euch drauf. Ab in den Gästeblock zum SSV Ulm, wenn sie im Olympiastadion spielen.
Ja, ich hoffe, das ist echt geil. Ich hoffe, ich bin noch in Berlin nächstes Jahr.
Doch, doch.
Das wundert mich jetzt. Ich wollte nur noch sagen, Eine Sache gerade noch, einen Nachtrag, weil wir jetzt über Gosens gesprochen haben. Wer hat die meisten Tore bei Union Berlin in der Bundesliga geschossen?
In der Geschichte?
Robin Gosens.
In der Bundesliga-Saison.
Kevin Behrens. Gosens.
Robin Gosens, 6 Tore.
Ja.
Boah. Das ist schon krass.
Schon eine Scheiß-Saison, kann man nicht sagen.
Und mit der Statistik würde ich sagen, schicken wir euch in die nächste Fußballwoche. Ihr hört wieder nächste Woche von uns. Diese Woche keine Champions League, keine Europa League, wenn ich mich nicht täusche. Es wird mal echt eine entspannte Woche unter der Woche. Man kann mal ein bisschen runterfahren, mal ein bisschen Abstand gewinnen. Dafür dann wieder umso mehr dabei. Wir drei, wir sehen uns am Freitag. Also Hannes, dich sehe ich sowieso. Brian, wir sehen uns mal wieder am Freitag in Mailand, am Samstag dann im Giuseppe Meazza. Und darüber wird zu reden sein.
Ich freue mich. Macht's gut, ihr Lieben. Schönen Tag euch.
Jungs, ciao, ciao.
Mir bleibt nichts zu sagen als tschüss, ciao.